Der Entdecker Heinrich Schliemann ist berühmt geworden durch seine antiken Funde, Troja zum Beispiel. Und mit seinen Forschungen galt er vielen als wissenschaftlicher Visionär. Welcher Mensch hinter der berühmten Fassade steckte, das ergründet nun eine neue Ausstellung im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Sie trägt den Titel Schliemanns Welten, sein Leben, seine Entdeckungen, sein Mythos. Heute wird diese Ausstellung vorgestellt. Auf rbb Kultur begrüße ich nun Matthias Wemhoff, den Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der staatlichen Museen zu Berlin. Schönen guten Tag, Herr Wemhoff. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Zur Archäologie kam Schliemann ja erst mit Anfang 40, also relativ spät. Diese neue Ausstellung, die will nun vor allem diesen unbekannteren Schliemann zeigen, seine erste Lebenshälfte nämlich. Was gibt es denn da alles zu entdecken?
Ja, der erste Teil unserer Ausstellung in der James-Simon-Galerie, der widmet sich wirklich diesem unbekannten Schliemann in seiner ersten Lebenshälfte. Und das Leben ist schon so spannend, so faszinierend, so spektakulär, ja, dass man da schon vieles erkennen kann, was ihn dann später auszeichnete. Das Ganze beginnt in unserer Ausstellung mit einem Schiffbruch. Der mittellose Krämerlehrling wollte eigentlich auswandern nach Venezuela. Das Schiff strandet vor Texel. Was bleibt ihm anderes übrig, als einfach mal in Amsterdam sein Glück zu versuchen? Und dann erkennt er, ja, er muss richtig viel lernen. Er muss besondere Fähigkeiten haben, um Karriere machen zu können. Und dann fängt er an, Sprachen zu lernen. Also die Sprachlernmethode Schliemann stellen wir vor. Der Mensch, der innerhalb weniger Jahre Englisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch gelernt hat und dann als Höhepunkt Russisch. Und das war sein entscheidender Punkt. Damit konnte er Karriere machen. Damit ist er nach St. Petersburg gegangen. Und dann beginnt das abenteuerliche Leben in Russland. Er fährt zu den Goldgräbern nach Sacramento. Ja, und schließlich Mitte 40 ist ihm alles langweilig geworden. Er hat genug Geld verdient. Das ödet ihn an. Er will was Neues machen und er stellt sein ganzes Leben auf den Kopf.
Also ein wahrer Entdecker, ein neugieriger Mensch, aber auch ein Mann von Welt. Hat er dann mit der Archäologie seine wahre Passion gefunden?
Ja, zweifellos. Also er schreibt zwar in seiner Lebensbeschreibung, das wäre ihm schon als Kind in die Wiege gelegt worden, aber das ist, glaube ich, der Mythos. Der spielt bei Schliemann auch immer eine Rolle. Mhm. Diese Stilisierung zum Helden in der Tradition der antiken Helden aus der Ilias. Aber er sucht tatsächlich Mitte der 40er. Er macht eine Riesenweltreise durch China und Japan, schreibt Reisebücher. Und dann auf einmal merkt er, da ist wirklich noch was zu entdecken. Wo lag denn dieses Troja? Das interessiert die Menschen. Da will ich mitmachen. Und dann nimmt er die Spur auf. Mit der ganzen Tatkraft des Kaufmanns investiert er an der richtigen Stelle. Ja, und dann steht er vor seinen Funden, hat den ersten Schnitt gelegt und muss sich eigentlich mit völlig neuen Situationen zurechtschlagen und wird dann zum Archäologen. Weil er ist so besessen, wie auch vorher schon in seinem anderen Leben, dass er das auch gut machen will. Dass er auch tatsächlich auf dem Stand der Wissenschaft sein will. Und das ist natürlich schwierig in einem Fach, was gerade erst geboren wird.
Mhm. Und Sie sagten schon, er wurde wirklich zu einem Mythos, zu einem Helden gar. Später dann, lange nach seinem Tod, in den 1970er Jahren, da wurde er zunehmend auch kritisch betrachtet. Wie kam es denn dazu?
Ja, es lag vor allen Dingen daran, dass seine unglaublich großer Nachlass öffentlich zugänglich wurde. Der ist dann an die Gennadius Library in Athen gekommen. Und selbst heute reicht ein Wissenschaftlerleben überhaupt nicht aus, um alles das durchzulesen, was Schliemann hinterlassen hat. Und dann las man das alles und dann merkte man auf einmal, es gibt bei bestimmten Situationen verschiedene Darstellungen. Und da kam dann der Vorwurf auf, ist er vielleicht ein pathologischer Lügner? Und ich glaube, wir können das in der Ausstellung ja in gewisser Weise zurechtrücken. Wir nennen das Ganze ja Schliemanns Welten. Schliemann ist ein Mensch, dem ist eine Welt nicht genug. Der lebt auch gleichzeitig in einer Welt der Erzählung, in einer Welt der Stilisierung. Von Anfang an kann man das nachweisen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einlassen, einen so vielfältigen Menschen auch ganz vielfältig zu sehen.
Schliemann war ja zunächst vor allem international bekannt in Deutschland. Da dauerte es eine Weile, bis man ihm auch die Anerkennung gegeben hat. Es gelang erst mit der Förderung durch Rudolf Virchow, Mitbegründer der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte und des Museums für Völkerkunde, wie es damals noch hieß. Was änderte sich denn dadurch dann für Schliemann? Was konnte Virchow tatsächlich bewirken?
Ja, es war ein Glück, diese Begegnung. Die ging von Schliemann aus. Also Schliemann hat einfach alles gelesen, was irgendwo publiziert wurde. Und er hatte in Troja Gefäße gefunden mit Gesichtern am oberen Gefäßrand. Also er hat die eulengesichtige Gefäße genannt. Und Schliemann hatte gleichzeitig einen Aufsatz veröffentlicht, der war ja auch als Archäologe tätig, über Gesichtsurnen in Pomerellen. Und das hat Schliemann gelesen und sagte, die müssen doch was miteinander zu tun haben. Ich fahre da mal hin. Und so trifft sich jemand, der auf dem Weg ist, ein großer Vor- und Frühgeschichtler zu werden, der das erste Mal überhaupt die Vorgeschichte des Mittelmeerraums erkundet. Das hat noch kein anderer vor ihm getan. Zu demjenigen, der federführend ist bei der Erforschung der Vorgeschichte dieses Raumes. Und so kommen die gleichen Methoden zusammen und die Interessen. Und Virchow, ja, verstärkt diese Erkenntnisse, die in Schliemann so langsam reifen, und führt ihn richtig in die Wissenschaft ein und bringt ihn in Kontakt mit weiteren guten Leuten. Und natürlich nicht zuletzt sorgt er dafür, dass Schliemann schließlich seine Sammlung trojanischer Altertümer dem deutschen Volk zur ewigen und ungeteilten Aufbewahrung in seiner Hauptstadt schenkt.
Und Herr Wimhoff, ganz zum Schluss müssen wir noch ganz kurz eingehen auf den schillernden Menschen Schliemann. Der war ja doch sehr extravagant, möchte ich es mal nennen, nicht wahr? So wie er sich ausgestattet hat. Was ist darüber zu erfahren in Ihrer Ausstellung?
Ja, zum Schluss bittet Schliemann in sein Haus, und wir haben eine ganz wunderbare Schliemann-Darstellerin, so viel darf ich schon mal verraten, in der Ausstellung, nämlich Katharina Thalbach spielt den Schliemann und wird mehrfach auftauchen. Und ja, dann lädt er in sein Haus, und dieses Haus ist eigentlich allegorisch ausgestattet. Da sind all seine Grabungen mit vorhanden. Da findet man im Fußboden die schönsten Funde, in der Decke allegorische Malereien. Und man geht da durch und sagt, wow, was für eine Selbstinszenierung, was für ein Selbstbewusstsein. Ich meine, er hatte auch Grund dafür. Aber dieses sich selber stilisieren, das sieht man in seinem Haus und am Ende in seinem Grabmal auf dem Athener Zentralfriedhof. Da prangt die Büste dem Helden Schliemann. Und er wird umgeben von einem Fries, der mit Darstellung in der Ilias beginnt und mit seiner Ausgrabung endet.
Bemerkenswert, Schliemanns Welten. Sein Leben, seine Entdeckungen, sein Mythos. Die Ausstellung ist ab morgen und dann bis zum 6. November in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel zu sehen. Danke für das Gespräch auf RBB Kultur, Matthias Wimhoff.
Sehr gerne.
Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin.